Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in der Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 7 bis 13. Der auferstandene Herr sagt, an den Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann. Der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Ich kenne deine Werke und ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Du hast nur eine kleine Kraft und dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Leute aus der Synagoge des Satans, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, sondern Lügner, ich werde bewirken, dass sie kommen und sich dir zu Füßen werfen und erkennen, dass ich dir meine Liebe zugewandt habe. Du hast dich an mein Gebot gehalten, standhaft zu bleiben. Daher werde ich auch zu dir halten und dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll, um die Bewohner der Erde auf die Probe zu stellen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Kranz bekommt. Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird immer darin bleiben. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott. Und ich werde auf ihn auch meinen neuen Namen schreiben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, Herr, so öffne du uns jetzt unsere Ohren, aber auch unser Herz, damit dein Wort in uns Veränderung bewirkt, uns Kraft gibt und uns ausrichtet auf dich. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, vor 5 Wochen war ich zum ersten Mal im Knast. Also keine Angst, ich musste keine Strafe absitzen. Ja, ich bin nicht mit 180 durch die 30er-Zone gefahren oder ähnliches. Nein, der katholische Gefängnisseelsorger, der JVA Bochum, im Volksmund Kümmerle genannt, hatte mich schon vor Monaten gefragt, ob ich einen Vortrag zu Ludwig Steil halten würde, weil in jedem November, Anfang November, macht er eine Themenreihe, eine Handvoll Heilige. Das heißt, verschiedene Christen, die ein besonderes Leben, vielleicht auch Schicksal erlebt haben, werden vorgestellt. Und ich konnte ihm dann sagen, das passt eigentlich ganz gut, denn Ludwig Steil hat, bevor der Transport nach Dachau losging, eine Nacht in der Krümmerde gesessen. Und es gibt auch einen Brief in der Biografie, der aus der Zelle in Bochum war. Und ganz ehrlich, die Gebäude, so wie ich sie da erlebt habe, die haben sich wenig verändert. Krümmerde besteht aus vielen Altbauen. Beim Telefonat vorher sagte mir der Gefängnisseelsorger, Sie müssen aber eine halbe Stunde vorher da sein, da treffen wir uns am Haupteingang, denn ich muss Sie noch durchschließen. Durchschließen, ein neues Wort, das ich erlebt habe, was nicht nur gelernt, sondern auch erlebt habe. Wir haben uns also vor dem Haupteingang getroffen, sind dann gemeinsam reingegangen, da musste ich dann meine Identität, also meinen Personalausweis, abgeben. Dann ging die erste Tür per Summa auf, dann kamen wir in Vorräume, da gab es Schließfächer, ich musste alle Wertsachen, Telefon, Portemonnaie und alles da lassen. Und Alfons Zimmer, so heißt der Gefängnisseelsorger, holte aus einem anderen Schließfach einen Schlüsselbund mit riesigen Schlüsseln. Es war, ehrlich gesagt, wie im Film. Ja, dann ging es los durch mehrere Türen, über einen Innenhof, wieder durch Türen, teilweise geschlossene Türen, aber ganz viele, wie im Film man das so kennt, diese Gittertüren aus dickem Metall. Und manchmal musste er erst eine Tür hinter uns zuschließen, bevor die nächste aufschließen konnte und so weiter. Und dann hatte er uns durchgeschlossen, durch verschiedene Gebäudetrakte bis hin zur Kapelle im Dachgeschoss eines der Gebäude. Und nach Rücksprache mit dem Gefängnispersonal war dann Aufschluss. Das heißt, die Gefangenen, die das beantragt hatten und auch genehmigt bekommen hatten, durften zur Veranstaltung kommen. Und dann kamen sie, das waren so circa 60 Männer unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichsten Straftaten. Es war eine gute Veranstaltung. Sie haben erstaunlicherweise interessant zugehört. Ich glaube aber, die Pause war für die auch ganz wichtig, denn da konnten sie sich begegnen. Aber pünktlich nach 90 Minuten war dann wieder Zuschluss. Dann mussten sie wieder zurück in ihre Zellen. Und ich war ganz dankbar, dass dann jemand da war, der den Schlüsselbund hatte und für mich wieder die Türen nach draußen aufschließen konnte. Wieder die Prozedur des Durchschließens, bis ich dann endlich wieder im Freien stand. Also wenn ich noch nicht gewusst hätte, was es bedeutet, wenn jemand Schlüsselgewalt hat, seit dem Abend weiß ich es. Und ich werde diesen dicken, großen Schlüsselbund und das Geräusch des Schlüssels im Schloss dieser altertümlichen Gittertüren nicht vergessen. Und ganz klar, als ich diesen Predigtext gelesen habe, habe ich an das Erlebnis gedacht. Denn da stellt sich der auferstandene Herr Jesus Christus als der vor, der die Schlüsselgewalt hat. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann. Der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Ich kenne deine Werke und ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Der, der die Schlüsselgewalt hat, Jesus Christus, sagt der Gemeinde in Philadelphia, dass er für seine Gemeinde eine Tür geöffnet hat, die niemand mehr zuschließen kann. Wie so oft in der Offenbarung, Schlüssel und Tür sind hier Symbolbegriffe. Bei meinem Besuch in der JVA war es klar, um welche Schlüssel und Türen es ging. Aber was ist eigentlich hier in der Offenbarung gemeint? Ich vermute, den ersten Lesern der Offenbarung des Johannes werden die Ohren geklingelt haben bei diesen Worten. Denn sie kannten ja die Schriften des Alten Testamentes und sie haben die Symbolsprache verstanden. Der Schlüssel Davids, das ist ein Begriff, ein wichtiger Begriff im Alten Testament. Im 22. Kapitel des Jesaja-Buches wird davon berichtet, dass der König Hiskia einen sehr treuen Knecht namens Eliakim hatte, der so der Hausvorsteher war. Dem hatte er nämlich die Schlüsselgewalt übergeben. Das heißt, dieser Eliakim, der entschied nun, wer zum König durchkam oder auch nicht. Und so lesen wir in Jesaja 22, 12, ich lege ihm den Schlüssel des Hauses David auf die Schulter. Wenn er öffnet, kann niemand mehr zuschließen. Wenn er zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Und wir merken, das ist hier fast wörtlich zitiert in unserem Text. Denn schon bald hat man im Judentum diese Stelle, dass der Schlüssel des Hauses Davids übergeben wird, messianisch verstanden. Man hatte die Erwartung, der Messias, ja, der hat die Macht zu entscheiden, wer ins himmlische Reich, in den himmlischen Tempel, wer zum Thron Gottes vorgelassen wird und wer nicht. Das bedeutet der Schlüssel Davids. Und wenn Jesus jetzt der ist, der den Schlüssel Davids hat, dann bedeutet das, Jesus ist der Messias, der Retter. Und dann ist es auch klar, um welche Tür es sich handelt. Es geht um den Zugang zu Gott. Jesus ist derjenige, der die Schlüsselgewalt hat, derjenige, der die Tür zu Gott öffnen kann. Und genau das hat er getan. Jesus hat die Tür, die wir nicht öffnen können, weil sie auf unserer Seite kein Schloss hat, von innen geöffnet. Wir können von uns aus diese Tür nicht wieder öffnen. Wir können diese Tür zu Gott zwar hinter uns zuschlagen, wenn wir uns von Gott abwenden. Das tun wir leider oft, viel zu oft, immer wieder, wenn wir unseren Alltag ohne ihn leben. Von Gott weggehen, die Tür hinter uns zuschlagen, das können wir, aber die Tür dann wieder öffnen, das können wir nicht. Und das ist der Grund, warum Jesus zu uns auf diese Erde gekommen ist. Er, der Sohn Gottes, der es gar nicht nötig hatte. Er wurde Mensch. Er lebte unter uns Menschen. Er starb am Kreuz für unsere Sünde, unsere Trennung von Gott. Und er hat das Hindernis, das, was zwischen Gott und uns wie eine hohe Mauer aufgetürmt ist, beseitigt. Die Tür darin geöffnet. Er ist dafür gestorben. Und nur so wurde für uns Rettung und Heil möglich. Nur durch diesen Weg, dass er, der Sohn Gottes, herabkam auf unsere Ebene, sozusagen von innen nach außen ging, um dann die Tür für uns zu öffnen. Er hat die Tür zu Gott von innen her geöffnet. Er schenkt uns, also seiner Gemeinde, eine offene Tür, einen freien Zugang zu Gott, dem Vater hin. Das ist das Erste und Grundlegende, was mit den Symbolbegriffen Schlüssel und Tür in Offenbarung 3 gemeint ist. Für mich schwingt hier aber auch noch eine zweite Bedeutung mit. Das fällt auf, wenn man ins Neue Testament schaut, da spricht Paulus öfters symbolhaft von der Tür. Im 2. Korinther 2,12 schreibt er davon, dass er, als er nach Troas kam, um das Evangelium zu predigen, ihm eine Tür aufgetan wurde in dem Herrn. Und in 1. Korinther 16,9 berichtet Paulus, denn weit und wirksam ist mir hier eine Tür geöffnet worden, doch auch an Gegnern fehlt es nicht. Und im Kolosserbrief bittet er die Gemeinde in Kolosse ganz dringlich, betet auch für uns, damit uns Gott eine Tür öffnet für das Wort und wir das Geheimnis Christi predigen können. Wenn Jesus Christus seiner Gemeinde sagt, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann, dann bedeutet das eben die geöffnete Tür zu Gott hin, aber auch eine geöffnete Tür zu den Menschen. Wenn wir jetzt eine Karte des antiken Kleinasiens hätten und uns da die Lage von Philadelphia ansehen, dann stellen wir fest, dass Philadelphia an einem Punkt liegt, wo drei Provinzgrenzen zusammenstoßen. Sozusagen so ein kleines Dreiländereck. Das waren die Provinzen Mysien, Lydien und Phrygien, die stießen dort zusammen. Und Philadelphia war damals, als Johannes die Offenbarung aufgeschrieben hat, keine sehr alte Stadt. Man hat sie gegründet circa 250 Jahre vorher mit einem ganz bestimmten Zweck. Man wollte nämlich von diesem zentralen Punkt aus die griechische Kultur in die Provinzen hinein verbreiten. Und das geschah dann auch. Und wenn wir uns diese Lage Philadelphias vor Augen halten und dann dieses Wort, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann, das heißt, jetzt ist wieder eine Chance da, abermals eine Chance, etwas zu verbreiten, nämlich das Evangelium von Jesus Christus in diese Provinzen hineinzutragen. Wie das dann auch passiert ist. Jesus gibt seiner Gemeinde, auch heute, auch uns, eine offene Tür zu Gott, aber auch zu den Menschen. Nicht durch unsere Methoden oder unsere Strategien und Modelle oder wodurch auch immer öffnen sich diese Türen zu Menschen, sondern das ist allein das Wirken dessen, der den Schlüssel hat, der die Tür geöffnet hat. Ich kenne deine Werke und ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Du hast nur eine kleine Kraft und dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir feststellen, dass genauso wie in der Gemeinde in Philippi unsere Kraft in unserer Gemeinde gering und klein ist. Ich weiß, ich kenne dich, sagt Christus, aber ich gebe dir eine offene Tür. Denn du hast zwar nur eine kleine Kraft, aber die reicht völlig aus. Und worin diese kleine Kraft besteht, das wird hier auch deutlich, in zwei Dingen. Du hast nur eine kleine Kraft, denn du hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Das geringe Potenzial, auch die geringe Dynamik der Gemeinde, die wird nicht vertuscht oder verschwiegen. Es wird ganz offen drüber geredet, aber mehr verlangt der Herr ja nicht. Nur dies, sein Wort festhalten und seinen Namen bekennen. Denn was dann eine Gemeinde vermag, das bestimmt er allein. Er, der Herr sagt, ich habe vor dir eine Tür geöffnet. Und liebe Schwestern und Brüder, ich denke, wir müssen dann auf diese offenen Türen achten. Wir sollten Gott um den Sensus, um die Sensibilität des Heiligen Geistes bitten, damit wir nicht an verschlossenen Türen unsere Köpfe blutig rennen und die offenen, die vielleicht direkt daneben liegen, übersehen. Immer wieder sollten wir uns bei allen Aktivitäten, auch bei allen Konzeptionen in der Gemeinde überlegen, wo sind denn jetzt die offenen Türen, damit wir nicht an falscher Stelle unsere kleine Kraft vergeuden und verschleusen. Wir werden mit allen Tricks, mit allen Kniffen, auch mit allen Strategien und Modellen Türen, die verschlossen sind, nicht aufbrechen können. Ist ja auch gar nicht nötig. Jesus schenkt offene Türen. Nun ist es allerdings so, dass die offenen Türen zu Menschen oft nicht sofort sichtbar sind. Das hat auch Paulus erlebt. Er wollte, so lesen wir in Apostelgeschichte 16, in die Provinz Kleinasien noch viel tiefer Richtung Osten vorgehen. Aber überall stellte er fest, die Türen waren verschlossen. Und da musste Gott ihm sogar einen Traum schenken, wo ein Mann erschien in mazedonischen Kleidern, also in griechischen Kleidern, dass er gemerkt hat, die Tür nach Europa, die hat er gar nicht dran gedacht, die Tür nach Europa, die war offen. Und das hat er gemerkt, als er durchging, als er nach Europa gegangen ist. Und Gott sei Dank, dass Paulus diese offene Tür gesehen hat und durchgegangen ist, sonst hätten wir vielleicht hier in Mitteleuropa das Evangelium gar nicht gehört. Es geht ja nicht darum, ob Türen überhaupt offen sind für uns, sondern Jesus sagt, ich habe vor Türen für euch geöffnet, die niemand mehr zuschließen kann. Welche Türen das sind? Lassen wir uns vom Heiligen Geist leiten. Tun wir das, was wir können, und sei es noch so klein, beziehungsweise mit kleiner Kraft, und dann werden wir merken, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Könnte es sein, dass mit den Flüchtlingen, die zu uns kommen, Türen für das Evangelium geöffnet werden? In Syrien, im Irak, Iran, Afghanistan, auch der Türkei ist es schwierig, Menschen mit der christlichen Botschaft zu erreichen. Zum Teil sogar strengstens verboten. Jetzt sind Menschen aus diesen Ländern hier. Wir werden ihre Herzen allerdings nicht mit Traktaten und frommen Worten erreichen, sondern wir werden ihre Herzen mit Zuwendung erreichen, mit Hinhören, ihre Geschichten hören und sie spüren lassen, dass sie bei uns willkommen sind und ihnen praktisch helfen. Und ich muss das an dieser Stelle mal sagen, ich finde das ganz toll, was sich bei uns, okay im Kleinen, was sich bei uns entwickelt hat mit den Sprachkursen. Und ich möchte allen, die sich da eingebracht haben und die sich da einbringen, herzlich danken. Sicherlich auch dabei gibt es Rückschläge, das läuft nicht so einfach, wie wir das gedacht haben, Klammer auf, wie wir das gedacht haben, Gott denkt anders und Menschen denken anders. Sicherlich gibt es auch Rückschläge, es läuft nicht alles so wie gedacht, sicherlich aufs große Ganze gesehen, werden wir damit auch nicht die Welt retten, aber das brauchen wir ja auch nicht. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Du hast nur eine kleine Kraft. Mehr ist auch nicht nötig. Aber ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr zuschließen kann. Und gerade denen, die um ihre kleine Kraft wissen und die nicht nach Größerem streben, sondern treu am Wort Gottes festhalten und seinen Namen nicht verleugnen, denen gilt dann die Verheißung, du hast dich an mein Gebot gehalten, standhaft zu bleiben. Daher werde ich auch zu dir halten und dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Siegeskranz nimmt. Ein Blick in die Geschichte bringt Erstaunliches ans Licht, lässt sich bei Wikipedia nachlesen. Philadelphia hat sich als letzte byzantinische Stadt in Kleinasien bis 1390 gegen die Osmanen verteidigen können. Und als die christlichen Gemeinden Kleinasiens durch die Osmanen, durch den Ansturm des Islam vernichtet wurden, wurde Philadelphia wie durch ein Wunder gerettet. Und die Einwohner dieser kleinen Stadt haben als einzige mitten unter der muslimischen Bevölkerung der Region den christlichen Glauben über Jahrhunderte bewahrt. Bis ins Anfang des 20. Jahrhunderts zumindest ist eine christliche Gemeinde in Philadelphia belegt. Und das, liebe Schwestern und Brüder, diese Geschichte der Gemeinde in Philadelphia hat für mich Symbolcharakter. Das war nicht die größte, das war nicht die dynamischste und blühendste Gemeinde damals in Kleinasien. Sardes, Pergamon, eventuell Ephesus, das waren die Powergemeinden, auf die man eventuell neidvoll blickte, so wie man heute auf Willow Creek, Saddleback oder Hillsong oder was auch immer blickt. Aber Sardes ist in den Jahrhunderten danach untergegangen, Pergamon auch. Von Ephesus sieht man heute nur noch Trümmer. Aber da, wo mit kleiner Kraft und in Treue festgehalten wurde am Wort Gottes, da konnte eine Gemeinde durch Jahrhunderte überleben, sogar den Ansturm des Islam. Fazit: Die kleine Kraft reicht. Unsere kleine Kraft reicht, denn wir haben einen großen Gott. Und das macht mir Mut, weiterzugehen. Gemeinsam unterwegs mit Christus zu den Menschen. Egal, welche Strukturentwicklungen noch kommen, egal wie gering und klein unsere finanziellen Mittel und unsere persönlichen Kräfte im Laufe der Zeit noch werden. Lass uns eine Gemeinde sein, die nach Gottes Willen fragt, die sich an seinem Wort festhält. Lass uns eine Gemeinde sein, die mit ihrer kleinen Kraft an Gottes Reich mitbaut. Lass uns eine Gemeinde sein, die den Namen Jesus hochhält und von ihm erzählt bei den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Und vor allem, lasst uns seine Gemeinde sein, denn er hat für uns die Tür zum Vater im Himmel weit geöffnet. Er, der den Schlüssel Davids hat, er sagt auch zu uns: Ich kenne deine Werke, du hast eine kleine Kraft, aber ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Amen.